Wir haben eben gesungen, du führst uns in die Wahrheit. Und was noch dunkel ist, erstrahlt in deiner Klarheit. Ich habe eine Frage für euch heute Morgen. Was muss ein Mensch tun, um in die Wahrheit geführt zu werden von Gott? Was ist die Voraussetzung bei diesem Menschen? Welche Haltung ist nötig, um in die Wahrheit geführt zu werden? Ihr dürft jetzt mitreden. Ich sammle mal ein paar Stichworte. Offenheit, das Wollen, die Hand ausstrecken, schöne Bilder, sprecht weiter. Neugierig sein, erstmal muss ich es erkennen, dann kann ich danach leben, richtig. Was ist die Wahrheit? Hat Pilatus schon gefragt. Fällt euch ein Bibeltext ein dazu, den ihr jetzt zitieren könnt? Ja? Hast heute gut deine Studienbetrachtung gelernt? Heilige sehen der Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Andere Bibeltexte? Ja, Jesus ist der Weg, die Wahrheit. Ich lade euch ein, einen Text mit mir zu lesen, der mir eingefallen ist auf die von mir selbst gestellte Frage. Er steht im Buch der Sprüche, Altes Testament, Weisheitsliteratur. Die Weisheitsliteratur spricht aus Lebenserfahrung, aus der Beobachtung und aus dem Nachdenken. Sprüche Kapitel 2, Vers 7. Den Text möchte ich euch mitgeben zum Behalten, zum Festhalten. Ich lese nach der Lutherbibel: Er, Gott, lässt es den Aufrichtigen gelingen. Dieser Text ist mir eingefallen, als ich über diese Frage nachgedacht habe. Was muss ein Mensch tun, welche Einstellung braucht er, wenn er Wahrheit finden will? Er braucht Aufrichtigkeit. Einverstanden? Ich denke, das ist recht überzeugend. Steht ja auch in der Bibel. Ich habe mich dann gefragt, ich frage euch, woran erkennt man denn einen aufrichtigen Menschen? Wie äußert sich Aufrichtigkeit? Weil ich möchte gerne ein aufrichtiger Mensch sein. Was für eine Haltung beschreibt denn Aufrichtigkeit? Bitte. Also das Erkannte auszuleben. Dankeschön. Du bist verheiratet? Das freut mich. Ich merke das. Wunderbar. Aufrichtigkeit. Ich habe da mal eine Konkordanz genommen, also ein Buch, in dem stichwortartig alle wichtigen Begriffe der Bibel aufgelistet sind und alle Texte der Bibel, die dieses Wort verwenden, kann ich dann lesen. Und ich habe tatsächlich 5 Texte gefunden in der Bibel, wo das Wort Aufrichtigkeit vorkommt. Die werde ich nicht lesen, denn sie haben mir nicht weitergeholfen. Sie haben mir das nicht erklärt, was diese Haltung bedeutet. Dann habe ich gedacht, naja, ich denke, die meisten Menschen werden mir zustimmen, wenn ich sage, ein aufrichtiger Mensch ist ein ehrlicher Mensch. Nicht wahr? Also ein ehrlicher Mensch, das ist aufrichtig. Und denen lässt es der Herr gelingen. Dann habe ich mich erinnert, dass ich ganz ehrliche Atheisten getroffen habe. Die sagen mir ganz ehrlich, ich glaube nicht an Gott, ich brauche keinen Gott, ich lebe so viel besser. Die waren sehr ehrlich, sehr aufrichtig, aber ich habe sie trotzdem nicht als Brüder empfunden. Ich habe das Empfinden gehabt, die sind auf dem falschen Weg. Die laufen in die falsche Richtung. Also habe ich gedacht, da muss es doch noch irgendwo eine Antwort geben. Und dann fiel mir ein, wenn man einen Bibeltext zitiert und verstehen möchte, was er sagt, gibt es eine ganz einfache Regel. Und die heißt, den Zusammenhang beachten. Und das möchte ich jetzt mit euch teilen. Also, ihr habt den Text ja hoffentlich noch aufgeschlagen oder schon aufgeschlagen. Ich hoffe, das Smartphone hat noch Saft und die Bibel findet ihr euch noch zurecht. Sprüche, Kapitel 2, Vers 1 bis 8. Der Zusammenhang. Und da steht alles drin. Mein Sohn, gut, das könnte ich jetzt sagen, mein Sohn ist aber nicht hier. Und ich sage mal gleich vorneweg, hier spricht nicht der Prediger, sondern Mutter Weisheit. Mutter Weisheit. Ich finde das interessant, dass Weisheit in der Bibel weiblich ist. Das ist eine kleine Beleidigung, aber ich akzeptiere das. Mütterliche Weisheit, ja, die hat doch was an sich, nicht wahr? Väterliche auch, aber nun geben wir mal der Frau Weisheit hier die Redeplattform. Mein Sohn, und wenn Mutter Weisheit heute schreiben würde, würde sie sagen, meine Tochter, wenn du meine Rede annimmst und meine Gebote behältst, sodass dein Ohr auf Weisheit Acht hat und du dein Herz der Einsicht zuneigst. Ja, wenn du nach Vernunft rufst und deine Stimme nach Einsicht erhebst, wenn du sie suchst wie Silber und nach ihr forschst wie nach Schätzen, dann wirst du die Furcht des Herrn verstehen und die Erkenntnis Gottes finden. Denn der Herr gibt Weisheit und aus seinem Mund kommt Erkenntnis und Einsicht. Er lässt es den Aufrichtigen gelingen und beschirmt die Frommen. Er behütet die, die Recht tun und bewahrt den Weg seiner Getreuen. Dann habe ich begonnen zu verstehen, wem es Gott gelingen wird. Ich sehe hier zwei Kennzeichen der Aufrichtigen. Erstens, sie suchen die Wahrheit und zweitens, sie bewahren sie, wenn sie sie gefunden haben. Der Text ist sehr anschaulich und weil er so eindrücklich ist, möchte ich ihn noch einmal akustisch etwas intensiver mit euch lesen, so wie der Text es sagt. Wenn dein Ohr auf Weisheit achtet, dazu muss man wahrscheinlich erstmal still sein und aufhören zu reden. Also bevor man anderen seine Weisheit verkündet, manche Leute haben ja ständig Weisheiten zu verkünden, sollte man vielleicht erstmal still sein und hören. Auch auf die leisen Stimmen hören, nicht nur auf die lauten und Vorlauten. Nicht nur die, die das Mikrofon haben, wie ich jetzt, sondern auch auf die, die still sind und wenig sagen, aber vielleicht mehr Weisheit haben als die, die vorne sprechen. Wenn du dein Ohr auf Weisheit achtet und dein Herz der Einsicht zuneigt, ich hatte noch nicht das Vorrecht, der Queen zu begegnen, aber ich habe mir sagen lassen, da muss man sich gut benehmen. Also ihr zum Beispiel nicht auf die Schulter klopfen, das geht gar nicht. Hat da mal einer gemacht, gab es ein Foto, also das ist No-No. Sondern ein Abstand wahren, also nicht umärmeln, das können wir hier machen, aber nicht bei der Queen. Ich weiß das, weil meine Frau ist auch eine Queen, die heißt sogar Queen und die darf ich umärmeln. Aber das ist eben sehr persönlich. Aber so eine Autoritätsperson wie Mutter Weisheit, vor der verneigt man sich, weil man sich schätzt und achtet. Und dann, wenn du deine Stimme nach Einsicht erhebst und nach Vernunft rufst. Einsicht! Habt ihr was gehört? Vernunft, gib's dich, Vernunft. Habt ihr was gehört? Wahrscheinlich haben wir nicht laut genug gerufen oder nicht lange genug uns bemüht, Einsicht zu finden. Vielleicht wussten wir schon alles, so wie die, die in die Schule kommen und sagen, warum muss ich in die Schule? Ich kann schon bis 10 zählen, vorwärts und rückwärts. Ich kann sogar meinen Namen schon schreiben. Oder die Abiturienten, die dann ein großes Fest machen und sich wie Professoren fühlen. Und wenn sie an die Hochschule kommen und studieren, dann fallen sie auf die Nase, weil sie das erste Semester schon nicht packen, weil sie noch nie gelernt haben zu studieren. Man hat sie durch die Schule geschoben. Einige, nicht eure Kinder. Vernunft und Einsicht zu suchen. Und dann Vers 4. Dieses Bild gefällt mir am besten. Obwohl es vielleicht das Herausforderndste ist. Wenn du die Weisheit suchst wie Silber und nach ihr forschst wie nach Schätzen. Wer von euch hat schon mal im Bergwerk gearbeitet und Silberminen entdeckt? Wahrscheinlich niemand. Lüneburg ist kein Bergbaugebiet, das habe ich schon gewusst. Wenn wir jetzt in Nordrhein-Westfalen wären, ne? Oder so, dann wären es vielleicht hier jemand, der sagt, ich weiß, wie das ist. Ich war mal im Salzbergwerk. Schmeckte alles sehr salzig da. Habe ich mich gewundert, da fahren riesen Bagger da unten rum. Ne? Aber irgendwo muss ja das Salz ins Salzfass kommen. Also eine intensive Arbeit. Und je tiefer man in die Erde geht, desto heißer wird es. Man hält das kaum aus, das ist wie Sauna. Und wenn es dann Kohle wäre, naja, dann kommt man als Schornsteinfeger wieder raus. Wenn man denn rauskommt und nicht von schlagenden Wettern erschlagen wird. Weisheit zu suchen ist gefährlich. Man kann dabei auf der Strecke bleiben. Mancher gibt auf. Manchen geht die Puste aus. Und andere fangen erst gar nicht an zu suchen. Wozu aus? Ich habe ja schon meinen Kompass. Ich weiß ja schon, wo Norden ist. Was soll ich dann noch suchen? Schließlich bin ich Christ und Adventist. Ich kenne die Wahrheit. Ich höre sie jeden Sabbat. Ich lese sie. Ich habe meine Meinung. Brauche ich auch nicht zu ändern. Ich weiß, was Wahrheit ist. Aber der Text lässt mir keine Ruhe. Er sagt, und ich überspitze es ein bisschen, aber ich denke im Sinne des Textes, nur dann, wenn du die Ohren spitzt, nur dann, wenn du den Mund aufmachst, nicht um deine Weisheit zu verkündigen, sondern um nach Weisheit zu rufen, nur dann, wenn du in die Tiefe gehst, wenn du anfängst zu graben, zu suchen, zu forschen, ins Schwitzen kommst, erst dann wirst du die Furcht des Herrn verstehen und die Erkenntnis Gottes finden, denn dann gibt dir der Herr Weisheit. Er lässt es den Aufrichtigen gelingen. Da hatte ich begriffen, was Aufrichtige sind. Und ich habe mich gefragt, bin ich denn einer? Bin ich denn aufrichtig? So, wie der Text es beschreibt. Und da ist mein Thema oder meine Überschrift für die Predigt entstanden: von der Liebe zur Wahrheit. Ich hätte auch sagen können, von der Sehnsucht nach Wahrheit, von dem unstillbaren Verlangen, ich möchte die Wahrheit finden und ich gebe keine Ruhe, solange ich lebe. Wahrheitsliebe, Wahrheitssuche, Wahrheitssehnsucht. Ach ja, ganz so einfach ist das nicht in meinem Leben. Kürzlich hatte ich Zahnschmerzen, noch gar nicht lange her. Es hat so 2 Tage gedauert, es fing so ganz sachte an. Ich wollte es nicht wahrhaben. Ich habe gedacht, war wahrscheinlich nur das Eis, war ein bisschen kalt diesmal. Oder das Wasser war kälter als sonst, der Zahn ist eben ein bisschen empfindlich. Aber am 2. Tag war es immer noch da, ein bisschen stärker, aber ich konnte mich noch gut ablenken. Am 3. Morgen wache ich auf und merke, wieso jetzt? Ich habe nichts gegessen, nichts getrunken, ich kann eigentlich nicht sein. Sollte nicht sein, wird doch wohl nicht sein. Dann ging ich ins Badezimmer, habe so mein frisches, klares Wasser getrunken und das war nicht mehr zu leugnen. Nun war es Freitag. Also, meine Wahrheitsliebe hat meine Furcht vor der Wahrheit bezwungen. Ich habe meinen Zahnarzt angerufen und der war im Urlaub. Da dachte ich nicht so gut. Das ist der beste Zahnarzt der Welt, kann ich euch empfehlen. Adresse habe ich in der Tasche. Irgendjemand anders, den ich noch nicht kannte. Ein bisschen Furcht war dann schon dabei, ob dann diese Dame mir genauso gut helfen kann wie mein klasse Zahnarzt. Aber sie war so freundlich und hat mich sofort eingeladen zu kommen. Es war immerhin Freitag und so 3 Tage hätte ich das nicht mehr ausgehalten. Gut, dann war ich da, gab kein Entrinnen. Ob ich die Wahrheit nun liebte oder nicht, aber ich kann euch entspannen, ihr könnt entspannt sein, es war alles nicht so schlimm, es war keine Wurzelbehandlung nötig, es war nur eine alte Blombe, die sich offensichtlich begonnen hatte aufzulösen und das, was da drunter war, naja, das sind die Nerven und so und den Rest kennt ihr. Sie musste 3-mal spritzen, aber das ist jetzt ja nicht das Thema. Aber hat mir wieder mal deutlich gemacht, es gibt so Momente im Leben, da möchte ich die Wahrheit eigentlich gar nicht wahrhaben. Aber alles zudecken und weglaufen und ablenken und Schmerztablette hilft am Ende nicht. Man muss sich der Wahrheit stellen. Das ist Aufrichtigkeit. Hier stehe ich und gehe zum Zahnarzt und stelle mich der Diagnose. Ist das mit der Sünde nicht genauso, nicht wahr? Wer lässt sich schon gerne seine Fehler vorhalten? Da hat man immer gute Erklärungen dafür. Und Gott sagt in seinem Wort, das Wort Gottes ist wie ein Schwert, das deckt das auf. Dann platzt die Eiterwunde und der Eiter muss raus. Das ist unangenehm, aber sonst gibt es keine Chance. Und da ist mir ein anderer Bibeltext eingefallen aus dem Neuen Testament, der mir da ganz wichtig geworden ist und den möchte ich gerne mit euch lesen. Schlag mit mir auf 1. Johannes Kapitel 4. Ihr kennt diesen Text, aber es ist immer gut, ihn wieder einmal zu lesen. Ich denke an den Vers 18. 1. Johannesbrief, ziemlich weit hinten in der Bibel, Kapitel 4, Vers 18. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht vollkommen aus. Denn die Furcht rechnet mit Strafe. Wer sich fürchtet, ist nicht vollkommen in der Liebe. Liebe vertreibt die Furcht. Liebe zur Wahrheit vertreibt die Furcht vor der Wahrheit. Ob beim Zahnarzt oder bei Gott. Aufrichtigkeit bedeutet, die Wahrheit mehr zu lieben, als sich vor ihr zu fürchten. Wer fürchtet sich vor der Wahrheit? Niemand. Und wenn sie kommt, ach nein, das war jetzt was anderes, ne? Wer fürchtet sich vom schwarzen Mann? Niemand. Und wenn er kommt, dann laufen wir alle weg. Habe ich als Kind gespielt. Ihr auch? Kennt die Kinder das noch? Da habe ich viel gelernt über Aufrichtigkeit, ne? Großen Mund, niemand fürchtet sich vor der Wahrheit, wir lieben die Wahrheit. Und wenn sie uns begegnet, nein, das kann nicht sein. Schnell weg, zurück da, wo wir waren, wo alles sicher und ruhig und unproblematisch war. Wahrheit ist verunsichernd, herausfordernd, provozierend. Gott ist verunsichernd, herausfordernd und provozierend, denn Gott ist die Wahrheit. Wer sich auf Gott einlässt, der kann was erleben. Ich möchte jetzt niemand abhalten, sich mit Gott einzulassen, aber Gott zu begegnen ist nicht einfach so, wie jemand auf der Straße zu begegnen, hallo, nett, dass es dich gibt. Das ist auch nicht nur so wie bei der Queen, wo man ehrfürchtig einen Meter Abstand hat. Das ist, wenn man dem Herrn des Universums begegnet und ganz kleines Würstchen wird und sagt, jetzt bist du dran und ich höre dir zu, was du mir zu sagen hast. Und plötzlich entdecke ich, dass all meine Weisheit Torheit ist. Das gilt nicht nur für Erstklässler, das gilt auch für Professoren und Nobelpreisgewinner. Und weise Leute wie Sokrates, die schon damals wussten, ich weiß, dass ich eigentlich ganz am Anfang stehe und nichts weiß. Ich möchte diese Gedanken unterstreichen, indem ich ein paar Zeugen benenne, die ich sprechen lassen möchte, um das zu vertiefen, was ich versuche, euch in dieser Predigt mitzugeben. Ich beginne mit einem Zitat aus einem wichtigen Buch, für Adventisten sehr wichtigen Buch. Das Buch heißt Erziehung, sollte vielleicht besser heißen Bildung und Erziehung, weil das Wort Erziehung in Deutschland eine sehr eingegrenzte Bedeutung hat. Bildung ist weiter, im Englischen Education ist sehr umfassend. Education ist der Weg, um ein reifer, mündiger Mensch zu werden. In diesem Buch schreibt die Verfasserin Ellen White, ich zitiere es zweimal, einmal nach der alten Übersetzung, einmal nach der neuen. Wenn wir schon einen Adventverlag haben, der Bücher öfters rausbringt, dann lohnt es sich auch, verschiedene Übersetzungen zu lesen. Das geht eben, wenn man eine englische Vorlage hat, dann kann man das machen. Vielleicht kennt ihr das Zitat und dann versteht ihr meine Kindergeschichte. Was die Welt am nötigsten braucht, das sind Männer und Frauen, die sich weder kaufen noch verkaufen lassen, die zutiefst wahrhaftig und aufrichtig sind, die sich nicht fürchten, die Sünder bei ihrem Namen zu nennen, deren Gewissen so genau reagiert wie eine Kompassnadel, die für das Recht eintreten, was das auch für Folgen für sie haben mag. Bist du ein aufrichtiger Mensch? Bin ich aufrichtig? Lasse ich meine Kompassnadel frei sich bewegen, damit sie mich einordnet zur Wahrheit? Oder bestimme ich mit meinem Kompass, was Wahrheit ist, weil ich das ja kenne? Ich lese das nochmal nach der anderen Übersetzung. Was die Welt heute am nötigsten braucht, sind Menschen, die sich um keinen Preis kaufen lassen, die absolut aufrichtig und wahrhaftig sind, Menschen, die sich nicht scheuen, Sünde beim Namen zu nennen, deren Gewissen so auf ihre Pflicht aufgerichtet ist, wie die Magnetnadel zum Pol. Menschen, die auch dann noch für das Recht eintreten, wenn darüber der Himmel einzustürzen droht. Ach, das sind starke Worte. Der Himmel stürzt nicht über einem ein. Vielleicht verliert man ein paar Freunde. Vielleicht verliert man seinen Job, sage ich als Prediger. Vielleicht verliert man sein Ansehen. Vielleicht sogar sein Leben, wenn man so in die Kirchengeschichte schaut. Aber was soll's? Hauptsache, wir sind aufrichtig und folgen dem Ruf der Wahrheit. Ich sehe keine Alternative dazu. Für mich, für uns als Gemeinde, für jeden Menschen. Lass mich einen zweiten Zeugen benennen, John Nevins Andrews, unser erster offiziell nach Europa gesandter Missionar. Deine Augen leuchten, wir kennen ihn, zumindest vom Lesen, vom Hörensagen. Er hat seine Kinder mitgenommen. Es war eine harte Zeit dort in Basel. Er ist daran gestorben, nach einigen Jahren. Und seine Kinder haben nie eine zweite Mutter bekommen, weil er sich außerstande sah, noch einmal zu heiraten, nachdem seine geliebte Frau in Amerika schon verstorben war. Es war eine sehr harte Zeit. Heute bewundern wir ihn, nennen eine Universität nach ihm, meine Alma Mater. Als er etwa 20 Jahre alt war, hat er einmal einen Satz gesagt, der offensichtlich aufgeschrieben wurde, überliefert wurde. Und dieser Satz hat mich, als ich an meiner Doktorarbeit geforscht hat, so überwältigt. Du hast mich gefragt, was ich da entdeckt habe, zum Beispiel diesen Satz. Da sagte er einfach mal so dahin, in einem gewissen Zusammenhang natürlich, I would exchange 1,000 errors for one truth. Gib mir eine Wahrheit und ich gebe 1,000 Irrtümer auf. Zu seiner Entschuldigung muss ich sagen, er war etwa 20. Da sagt man sowas noch. Im jugendlichen Idealismus, wenn man noch den Himmel erobern will. Mit 60, 70, 80 Brüder, Schwestern sagen wir das nicht mehr. Aber ich wäre schon froh, wenn ich selbst mit euch gemeinsam sagen würde, lassen wir alle Nullen weg, gib mir eine Wahrheit und ich gebe ein Irrtum auf. Ich denke, Gott würde sich darüber schon freuen. Findet ihr nicht? Dass ich dann schon ein Vorbild in meiner Gemeinde wäre, wenn ich einen Irrtum endlich aufgäbe und eine Wahrheit annehmen würde. Wisst ihr, unser Problem ist, wir nehmen gerne Wahrheiten an, aber wir geben dafür nichts her. Das ist die Schwierigkeit. Nur eine neue Erkenntnis bekommst du nur, wenn du eine alte Scheinerkenntnis aufgibst. Anders bekommst du die Wahrheit nicht. Und das ist schmerzhaft. Und das verlangt Aufrichtigkeit, Wahrheitsliebe, die beständige Suche nach der Wahrheit. Lass mich noch einmal die erste Zeugin Ellen White zitieren. Ich habe da einige Zitate, ich nehme mal nur zwei oder drei kurze heraus. Es gibt Dutzende, die in die gleiche Richtung gehen. Zum Beispiel dieses: Wenn wir unseren Geist offen halten und ständig die göttliche Offenbarung erforschen, also das Wort Gottes, nicht das Buch Offenbarung allein. Das wäre jetzt in meinem Bild des Kindermoments die Kompassnadel, deren Arretierung gelöst wird, die sich frei bewegen kann, die wackeln darf, mein Denken. Wenn wir unseren Geist offen halten und ständig Gottes Wort erforschen, werden wir reiche Schätze der Wahrheit finden. Da ist es, Sprüche 7, nein, Sprüche 2. Wenn du nach ihr suchst wie nach Silber und nach Gold, dann wirst du sie finden. Alte Wahrheiten werden in neuen Blickwinkeln erscheinen und Wahrheiten werden aufleuchten, die wir bei unserer Suche übersehen haben. Ich habe noch was entdeckt, liebe Schwester, bei meiner Forschung, dass Ellen White oft davon gesprochen hat, dass es immer wieder und immer noch Wahrheit zu entdecken gibt. Dass wir also die Suche nach der Wahrheit nicht aufgeben dürfen. Ja, dass es ein Kennzeichen der Adventgemeinde ist, diese beständige Suche nach Wahrheit. Deswegen haben wir zum Beispiel kein Glaubensbekenntnis. Oder doch? Okay, heute Nachmittag dazu sicherlich mehr. Je sorgfältiger wir nach der Wahrheit wie nach einem verborgenen Schatz suchen. Ihr merkt, Ellen White kennt ihre Bibel in- und auswendig. Sie kann sie zitieren, ohne sie zu zitieren. Da ist Sprüche 2. Je sorgfältiger wir nach der Wahrheit wie nach einem verborgenen Schatz suchen, jetzt kommt ein Einschub, denn es gibt helle und wichtige Wahrheiten, von denen wir bisher erst die Schatten erkennen, Klammer zu, desto gewisser werden wir im Licht fortschreiten, wie Gott im Licht ist. Licht steht hier für Wahrheitserkenntnis. Und ein letztes von vielen Zitat: Immer wenn die Gemeinde Gottes, darf ich sagen, immer wenn die Gemeinde Lüneburg, damit es konkreter wird, in der Gnade wächst, wird sie beständig ein klareres Verständnis seines Wortes finden. Sie wird neues Licht und neue Schönheiten in den heiligen Wahrheiten des Wortes Gottes entdecken. Das war schon immer so in der Geschichte der Kirche und wird auch bis zum Ende des so weitergehen. Jetzt kommt noch ein warnender Nachsatz, ich lese ihn auch, um der Vollständigkeit halber, und er macht mich betroffen. Wenn aber echtes geistliches Leben abnimmt, das kann passieren, wenn echtes geistliches Leben abnimmt, wächst die Gefahr eines Stillstands in der Erkenntnis der Wahrheit. Die Menschen ruhen sich dann selbst zufrieden auf den Erkenntnissen aus, die sie bereits aus Gottes Wort erhalten haben und entmutigen andere, die Heilige Schrift gründlicher zu erforschen. Ich habe gerade einen leichten Hitzeanfall. Ich habe den Satz schon oft gelesen, aber er trifft mich heute noch mehr als sonst. Sie sagt, solche Menschen werden konservativ und weichen Diskussionen aus. Das ist kein freundliches Wort über uns konservative Adventisten. Okay, einen letzten Zeugen noch, außerhalb unserer eigenen unmittelbaren Geschichte, aber aus der Vorgeschichte der Reformatoren, die wir ja so lieben, weil sie so mutige Zeugen waren.
Meine Frau und ich haben heute im Auto das Luther-Oratorium gehört. Wir dachten, das wäre heute passende Sabbatmusik zu diesem Tag. Martin Luther, ich weiß nicht, wer von euch das Musical gesehen hat, mit 3000 Sängern in Hannover. Wahnsinn, also großartig. Und eines der Lieder, was uns damals schon aufgefallen ist und heute auch, Luther sagt, ich darf selber denken. Ich darf selber Gottes Wort studieren, die Wahrheit entdecken und ihr folgen. Johann Hus, ihr kennt ihn. Johann Hus, einer von denen, die die Suche nach der Wahrheit nicht überlebt haben, sondern als Pulver im Rhein geendet sind. Aber was soll's? Hauptsache Erfolg der Wahrheit, oder? Ich zitiere Jan Hus, um zu erklären, warum Jan Hus auf dem Scheiterhaufen endete. Ich zitiere, ich will nichts starrsinnig beweisen oder verteidigen. Das finde ich schon mal ganz gut. Das finde ich schon mal sehr gut. Ich will nichts starrsinnig beweisen oder verteidigen, was der Heiligen Schrift widerspräche oder irgendwie irrgläubig werde. Ich finde mich da in diesen Worten wieder, auch als Prediger, gerade auch jetzt. Sollte ich etwas Falsches, aus Unkenntnis oder Irrtum gesagt haben, bin ich bereit, dies demütig zu widerrufen. Das ist für mich glaubwürdige Demut. Also die Haltung der Humility, der Demut zeigt sich, dass ich meine Fehler eingestehen kann. Und wenn mich eine Kirchenperson, also irgendeine Kirchenautorität, Prediger, Bischof, Papst, Präsident, was immer, wenn mich irgendeine Kirchenperson mittels der Schrift oder eines überzeugenden Beweises belehrte, dass ich falsch liege, bin ich bereit, vollständig mit ihm übereinzustimmen. Ich lasse mich korrigieren. Ich weiß, das ist nicht so einfach. Ich spreche jetzt von mir. Sich korrigieren zu lassen, ist nicht einfach, aber nötig, um der Liebe zur Wahrheit willen. Und jetzt kommt der entscheidende Satz. Vom Beginn meines Studiums, er war ja Theologiestudent, dann Theologieprofessor, dann Rektor an der Hochschule in Prag, eine junge Hochschule, so, naja, entschuldigt den Vergleich, ich will nicht arrogant wirken, ein bisschen wie Friedensau. Wittenberg war ja auch eine junge Hochschule, auch erst ein paar Jahrzehnte alt, als Luther dort war. Und denen ging es ja genauso wie Jan Hus. Mit einer einzigen Ausnahme, dass der Kaiser, der Hus das Wort gebrochen hat, ein anderer war als der Kaiser, der Luther das Wort gehalten hat, obwohl man ihn bedrängt hat, es nicht zu tun. Nach dem Motto, einem Ketzer muss man das Wort ja nicht halten. Egal, zurück zu Hus. Vom Beginn meines Studiums habe ich es mir zum Grundsatz gemacht, eine Regel, dass ich, sobald ich in einer Sache eine bessere Meinung entdecke, von meiner ersten Meinung demütig ablasse, in dem Wissen, dass das, was wir wissen, sehr wenig ist von dem, was wir nicht wissen. Eine sokratische Einsicht. All mein Wissen ist Stückwerk, würde Paulus sagen. Unsere Weisheit ist Stückwerk. Darf ich auch sagen, unsere adventistische Lehre ist Stückwerk? Nun ja, wenn ich Paulus ernst nehme, wenn all unser Wissen Stückwerk ist, wenn alle Weissagung Stückwerk ist, dann ist auch das, was er in Wald geschrieben hat, natürlich Stückwerk. Dann ist auch das, was Paulus geschrieben hat, Stückwerk. Aber er hat ein großes Stück verstanden, nicht wahr? Und das, was Gott in unserer Geschichte uns als Adventisten geschenkt hat, sind tiefe Erkenntnisse. Deshalb bin ich Adventist. Aber es ist Stückwerk. Deshalb beeindruckt mich Jan Hus. Und ich habe es mir zum Grundsatz gemacht, als ich anfing, 1968 Theologie zu studieren auf der Adventgemeinde in Marienhöhe, der Wahrheit zu folgen, wo immer sie mich hinführt. Deswegen bin ich dann fünf Jahre später nach Andrews gegangen, zur Andrews Universität, John Nevins Andrews University, um die Wahrheit weiter zu erforschen. Das Ergebnis ist dann meine Doktorarbeit gewesen, die mich geprägt hat in meinem Denken, was ich da in unserer Geschichte entdeckt habe. Und diese Geschichte geht ja fort bis zum heutigen Tag, buchstäblich, und sie geht weiter. Und wenn wir etwas lernen, dann können wir aus unserer Geschichte unendlich viel lernen. Über die Suche nach Wahrheit, über den Umgang damit, über die Angst vor der Wahrheit, über arretierte Kompassnadeln und frei bewegliche Kompassnadeln. Ist alles in unserer Geschichte und Gegenwart. Ja, die Adventgemeinde entstand im Ringen um die Wahrheit und ihre Zukunft hängt davon ab, unsere Zukunft hängt davon ab, ob wir diese Suche unbeirrt fortsetzen. Ich möchte an dieser Stelle zum Schluss kommen. Ich hätte gerne noch einen anderen Text mit euch gelesen, aber können wir, wenn wir wollen, heute Nachmittag machen. Ich möchte aber einen Text zum Schluss noch lesen, der unbedingt zu diesem Thema dazugehört, und zwar aus 2. Thessalonicher Kapitel 2. 2. Thessalonicher Kapitel 2, die Verse 9 und 10. Ich mache den Kontext jetzt kurz. Paulus spricht hier vom Frevler, vom Widersacher, wir würden sagen vom Antichrist. Der Frevler wird kommen durch das Wirken Satans mit großer Kraft und lügenhaften Zeichen und Wundern. Also wenn Satan uns verführt, dann macht das gut. Macht das sehr gut. Mit Zeichen und Wundern. Macht es genauso gut wie Gott. Nur der Inhalt ist ein anderer. Die Form ist die gleiche. Vers 10. Und mit jeglicher Verführung zur Ungerechtigkeit. Kann man dieser Verführung überhaupt widerstehen? Kann man Täuschung und Verführung widerstehen? Egal in welchem Gewand sie kommt. Wir wissen ja von Paulus, er sagt, der Teufel verstellt sich als Engel des Lichts. Das heißt, manchmal kommt die Verführung in Form von Licht, von Herrlichkeit, von Erkenntnis. Die größte Verführung in der damaligen Zeit bei Paulus war die Gnosis. Kommt im Studienheft zur Bibel immer wieder mal vor. Die Gnosis, eine philosophische Strömung der damaligen Zeit. Gnosis heißt Erkenntnis. Der Irrtum kam in der Form von Erkenntnis. Kann man dem widerstehen? Paulus sagt, mit jeglicher Verführung zur Ungerechtigkeit bei denen, die verloren werden. Okay, das tröstet mich. Ich gehe ja nicht verloren, habe ich nicht vor. Ich bin gerettet. Dann wird mich die Verführung nicht verführen. Richtig? Glaubst du das? Hast du Angst vor der Verführung oder Vertrauen zu Gott, dass er dich schützt? Paulus sagt, die, die verloren gehen, gehen verloren, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, dass sie gerettet würden. Darum sendet ihnen Gott der Macht der Verführung, dass sie der Lüge glauben. Auf das gerichtet werden alle, die der Wahrheit nicht glauben. Da ist sie, die Liebe zur Wahrheit. Sie hat die Überschrift meiner Predigt bestimmt und sie soll mehr als diese Predigt bestimmen. Sie soll mein Leben bestimmen. Mein Handeln, mein Denken, mein Reden, mein Schreiben, mein Reagieren, mein Glauben, mein Beten, mein Hoffen, meine Kompassnadel. Ich möchte die Kompassnadel meines Lebens frei sich bewegen lassen, damit ich die Wahrheit, die ich liebe und suche, finden kann. Immer wieder neu. Die Wahrheit, die ich gefunden habe, die möchte ich festhalten. Aber da alle Wahrheitserkenntnis nur Stückwerk ist, weiß ich, selbst die Wahrheit, die ich gefunden habe, bedarf des immer wieder erneuten, vertieften Nachdenkens, um mich korrigieren zu lassen und um wachsen zu können in der Erkenntnis der Wahrheit. Nur eine Wahrheit ist absolut unveränderlich. Und die heißt Jesus Christus. An ihm gibt es keine Finsternis, nur Licht. Aber alle unsere Erkenntnis, auch die über Jesus Christus, ist Stückwerk. In unserem alten Liederbuch Ich weiß nicht, ob es im 9 auch drin ist, wir singen jetzt gleich ein anderes, steht dieses schöne Lied, das manche Autofahrer gerne singen, Stern, auf den ich schaue, Fels, auf dem ich stehe, Führer, dem ich traue, Stab, an dem ich gehe, Quell, an dem ich ruhe, Ziel, das ich erstrebe, alles, Herr, bist du. Amen.